95,6 MHz, das ist das Berner Kulturradio. Stadtgespräch, die Stunde im Berner Äther, wo Zeitgenossinnen und Zeitgenossen zu Wort kommen. Gastgeber für die nächste Stunde ist der Roger Schwindler. Grüß euch miteinander. Es gehört zu Bern wieder Bärengraben der Zeitglocke oder das Bundeshaus. Die Rede ist vom Alpinen Museum am Helvetiaplatz. Vor ein paar Wochen ist das Museum unter dem neuen Namen Alps wieder eröffnet worden. Die Wiedereröffnung ist mehr als nur eine Frischzellenkur für das über 100-jährige Haus. Mit der Ausstellung «Berge versetzen» verschwindet die Vitrine aus dem Museum. Die Sammlung, die wird auf dem Boden präsentiert. Im heutigen Stadtgespräch, da machen wir eine Wanderung durch die Ausstellung. Eine Wanderung mit dem neuen Museumsdirektor, Beat Hechler, und mit der Kulturwissenschaftlerin, der Gesa Schneider. Beat Hechler, Direktor vom Alpinen Museum. Was für Berge werden hier am Helvetiaplatz neu versetzt?
Also, man darf das ganz wörtlich nehmen. Das Haus hat bis vor einem halben Jahr auf zwei Stockwerken eine permanente Ausstellung gehabt. Die ist 20 Jahre gestanden. Ein wesentlicher Teil von dieser Ausstellung waren Bergreliefs. Und die sind im Extremfall bis zu 20 Quadratmeter gross gewesen, das Berner Oberlandrelief. Und um überhaupt jetzt den Neustart zu machen und den Umbau, haben wir die Berge müssen zum Haus rausbringen. Wir sie wirklich müssen in die Finger nehmen und versetzen. Zum Teil sind die Bergreliefgletscher so gross gewesen, dass wir sie müssen versagen, also kunstvoll versagen, dass sie nicht kaputt gehen, aber wir sie müssen versagen. In der Natur sind Gletscher geschrumpft mittlerweile, aber da im Museum sind sie so erhalten geblieben wie vor eben 20 oder 50 Jahren. Also, das Bergeversetzen hat einen ganz handfesten Anfang und ist natürlich auch im übertragenen Sinn das Bergeversetzen, weil man mit diesem Haus einfach auch an einen anderen Ort her möchte.
Also auch ein bisschen sprichwörtlich gemeint oder symbolisch gemeint, das Haus, das muss sich bewegen, das darf sich auch ein bisschen versetzen.
Absolut. Also ich glaube, es ist sogar zwingend notwendig, dass das Museum nicht ein Ort ist, wo einfach nur rückwärts schaut und wo sich möglichst nichts bewegt, sondern im Gegenteil, dass das Haus einen Platz hat in dieser Gegenwart und dass es sich selber bewegt und dass es vor allem Menschen bewegt, sich zu verschiedensten Fragen auch Gedanken zu machen und an den Ort zu kommen und den auch zu nutzen.
Ist ja auch noch schwierig. Ihr wollt ein junges Publikum ansprechen, ihr wollt Familien ansprechen. Letzten Sonntag, Regensonntag, ganz viele Familien sind gekommen. Aber ihr wollt auch das alte Publikum, die ihr Herzblut an diesem Museum haben, die wollt ihr euch das Haus reinbringen.
Das ist mit der Grund gewesen, das ist richtig, dass wir das berühmte breite Publikum möchten haben und auch den Spagat schaffen, eigentlich vom alten Museum jetzt zum neuen, dass das neue Museum nicht wie ein UFO landet und eigentlich keinen Bezug hat zum alten, sondern im Gegenteil, wir möchten das Neue aus dem Alten heraus entwickeln und das ist eigentlich der Grundgedanke jetzt von dieser Ausstellung Berge versetzen, dass wir bei der Sammlung anknüpfen, bei den mehr oder weniger heiligen Objekten, die da sind und wir haben noch sehr viel mehr dazu da und knüpfen eigentlich dort an. Ich glaube, ein altes Publikum kann mit dieser Auslegeordnung von diesen Sachen etwas anfangen. Ein junges, neues Publikum entdeckt, was da ist. Und die Fragestellungen und die Ästhetik, wie wir das machen, meine ich, haben sehr viel mit dem neuen Haus zu tun und nicht mit dem alten.
Wir machen die Wanderung hier durch die Ausstellung durch zu dritt. Beat Hechler zusammen mit der Gesa Schneider. Die sind Projektleiterin bei Heller Enterprises. Die haben vor ein paar Wochen hier an der Eröffnung vom Museum, an der neuen Eröffnung, da habt ihr geredet. Heller Enterprises ist die Firma von Martin Heller, die initiiert, entwickelt und begleitet Kulturprojekte auf der unterschiedlichsten Art. So steht es auf eurer Website. Martin Heller, das verbinden wir hier in Bern natürlich ganz stark mit dem, also er als künstlerischer Direktor von der Expo 02 im Dreiseeland. Gesa Schneider, oder seid angefragt worden, hier bei dieser Eröffnung vom Museum zu reden. Was habt ihr für Erinnerung oder Bezug zu dem Alpinen Museum gehabt?
Also zu diesem Alpinen Museum ganz konkret gar keine. Ich war auch noch nie da. Aber natürlich zu den Bergen oder zu den Alpen schon, weil ich als Kind oder beziehungsweise ich bin in Neuchâtel aufgewachsen, war da im Club Alpin Suisse und in der Section Jeunesse du Club Alpin Suisse und bin dann natürlich sehr viel geklettert und habe mich dadurch natürlich auch angesprochen gefühlt und gedacht, ja, ich gehöre jetzt einer anderen, einer jüngeren Generation an. und auch einer jüngeren Generation an Kulturschaffenden. Und mich interessiert, was ist ein thematisches Museum heute und was kann man über die Alpen und mit den Alpen und mit den Bergen heute erzählen, das alle, in Anführungszeichen, alle anspricht.
Wenn ihr jetzt so gehört, wie der Beat Hechler sagt, ja, wir haben doch einen rechten Spagat, den wir hier wagen. Wir haben die traditionsreichen SAC-Leute, die hier sind, Herzblut und Reliefs natürlich auch haben. Wir haben eine junge Generation, wir haben eine Familie. Kann das gelingen?
Ja, weil das ist ja das Schöne, dass jeder einen anderen und einen eigenen Blick auf die Dinge mitbringt. Wir sehen das dann hinterher auch in der Ausstellung, dass man die Dinge sowohl auch, man kann sich die Berge oder die Reliefs angucken und schauen, wie ist das dann im Museum. Man kann aber auch quasi auf einen Berg hinaufsteigen und von oben die Dinge betrachten. Man kann mit kindlichen Augen die Dinge anschauen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten des Zugangs.
Was habt ihr für einen Zugang gefunden, wo ihr eben die Tage oder der Eröffnung oder feine Ziele der Leute hier waren?
Also ich gehe am liebsten in Ausstellungen immer mit einem kindlichen Blick. Also ich freue mich am liebsten und ich wundere mich gerne und ich schaue mir die Dinge an und fange erst später an, darüber nachzudenken. Also das Kritische, die kritische Instanz, die kommt erst später. Als erstes möchte ich mich freuen und wundern und überraschen lassen und mich auch selbst in Bewegung bringen.
Und überraschen lassen, das kann man sich ja, wenn man jetzt hineinkommt, wir sind ganz am Anfang von dieser Ausstellung, von dieser ersten Ausstellung, die hier ist im neuen Museum. Eine Ausstellung auf eine unerwartete Art und Weise. 1200 Objekte aus dem Archiv, glaube ich, irgendwo. Angeordnet, aber fein, säuberlich, in Reihe und Glied, durchnummeriert, arrangiert, spielerische Auslegeordnung. Zu was ladet das Publikum ein, Beat?
Also ich glaube, das Wort Auslegeordnung ist sehr ein helvetisches Wort, wo ich glaube, wenn ich mit Deutschland Kontakt habe mit Museumsleuten und von einer Auslegeordnung geredet habe, und vielfach, was ist das? Ein deutsches Wort, das man aber nicht so kennt. Und ich glaube, das trifft die Sache, dass wir einerseits eine Ordnung errichten. Das ist etwas ganz Wichtiges in einem Museum, vor allem auch so in einer wissenschaftlichen Denke, dass man versucht, Systeme zu errichten, Typologien zu schaffen. Und auf der anderen Seite ist da eine Sammlung, die auch Züge von einem Sammelsurium hat. Also es hat fast eine ironische Komponente zum Teil, das Sammelsurium in so eine Systematik oder Scheinsystematik auch zu bringen. Und wir spielen natürlich ein bisschen mit dem, dass die Auslegeordnung von diesen Objekten Sachen zusammen kombiniert, aber in einer strengen Anordnung, wo einerseits mit dem wissenschaftlichen fast ein bisschen kokettiert und auf der anderen Seite einfach auch wunderbare Objektkombinationen präsentiert von Sachen, die eigentlich überhaupt nicht zusammengehören. Das ist das eine. Und Auslegeordnung schafft Übersicht. Also wir möchten uns eine Übersicht verschaffen über das, was ist da gewesen in diesem Haus bis jetzt. Und auslegen heisst ja auch interpretieren. Also wir legen etwas aus, um es wie aus verschiedenen Perspektiven anschauen und sich eine Meinung bilden. Im Sinn von, ist es das Krempel oder sind das Schätze, oder ist es beides zusammen, oder ist es abhängig, je nachdem, wer schaut, dass es das eine oder das andere ist. Also ich glaube, das ist eine Chance von dieser Art, von dieser Szenografie gewissermassen, wo man natürlich ein bisschen mit der Tradition vom Haus auch spielt.
Sie sagen, hier sei eine Ausstellung ihrer zeitgenössischen Sprache, so heisst es im Pressetext. Was heisst das für euch, zeitgenössische Sprache?
Ja, das ist nicht einfach. Das ist eine schwierige Frage, denke ich. Aber ich habe das Gefühl, dass der Zugang von, wie kann ich mir als Besucher ein eigenes Bild verschaffen? Wie kann ich mir etwas selber vorführen? Dass ich dort eine gewisse Freiheit möchte haben. Und dass eine permanente Ausstellung, wie sie früher war, ist, wo eigentlich definiert, was sind die wichtigsten Stücke, was sind die schönsten Stücke, dass sie dürfen nicht berührt werden, das sind so Kleber da gewesen, man hat je nachdem weiter rein gehabt, das sind eigentlich alles szenografische Elemente, die von einem gewissen Bild ausgehen, was macht das Museum und was machen Besucher. Und ich glaube, zeitgenössisch kann einfach heissen, dass der Besucher etwas Partnerschaftliches hat, dass es in einer Dialogsituation ist. Also wir richten etwas an, wir legen etwas aus, aber Ich meinte, die Art und Weise, wie ich die Sachen kann sehen kann, da muss der Besucher die Positionen einnehmen. Oder dass wir einen Text zur Verfügung stellen, wo man kann wählen und sich damit kann bewegen. Also, ich denke, das Zeitgenössische hat viel mit der Rolle von der Besucher zu tun, die aktiver ist und selbstbestimmter ist. Und dann hat es vielleicht gewisse ästhetische Fragen, also von einer Lichtigkeit oder Luftigkeit, die man im Ganzen möchte geben, wo man vielleicht sich heute mehr angesprochen fühlt als durch Vitrinen, die man vor 25 Jahren designt hat.
Dir nickt gesagt.
Ja, es gibt nicht mehr so diese Deutungshoheit des Museumsdirektors oder der Kuratorin, die dann entscheidet, so sind die und nur so sind die Dinge zu sehen und ich habe das entschieden. Also jetzt sind eben gerade diese Offenheit und das Dialogische mit dem Betrachter sind halt entscheidend, dass man eben den Blick schweifen lassen kann und verschiedene Interpretationen in dieser Auslegeordnung möglich sind. Deshalb haben wir ja auch die Touren, die wir auswählen können.
Es leitet die Ordnung, die er versucht reinzubringen. Wenn ich jetzt so schaue, wir sind gerade am Ecken, wo wir stehen, das ist einfach mal die Abteilung Ski.
Ja, das ist so. Wir haben uns eigentlich mal wieder, die Sammlung hat eine Struktur. Wir reden hier im Haus von Objektgruppen. Und die Ski sind zum Beispiel so eine Objektgruppe. Es gibt dann auch Ski-Stöcke, es gibt Ski-Bindungen. Und man kommt jetzt schon das Klima so in eine Klassifizierung rein, wo man sich vorstellen kann, wie in einer Bibliothek, oder? So ein Themenfelder, wo irgendwie 10 Klassen sind und damit unter so einen Stammbaum denken. Und die Auswahl da versucht eigentlich die Objektgruppe alle zu berücksichtigen. Und zum Teil aber dann in der Kombination, wie wir sie auslegen, auch vielleicht ein bisschen ungewohnt zu kombinieren, dass mit in den Ski ein ausgestopfter Nadler sitzt, der uns den Rücken zuträgt. Und er schaut, er hat so, wie er präpariert worden ist, vor, weiss nicht wie viele Jahrzehnten, hat er den Kopf so in einer Schräglage, er schaut fast ein bisschen die Skimarken an, die dort nebendran liegt und studiert quasi das Label von diesem Holzski. Und das ist natürlich etwas, wo dann so kleine Mikrogeschichten, die in dieser Auslegeordnung möglich sind, wo vielleicht Spielereien sind oder gewisse Rhythmus, wie man mit kleinen und grossen Ski umgeht. Also so ein paar Kinderski neben einem besonders langen paar Ski liegt, wo man plötzlich realisiert, was das auch für Grössenverhältnisse sind.
Monoski hat's auch.
das sind dann vielleicht Möglichkeiten jetzt im Arrangement von diesen Objekten, so kleine auch gewisse Spielereien oder auch gewisse Freude auszuleben beim Montieren von dieser ganzen Sache.
Muss ja auch noch gefackt haben, sage ich jetzt mal auf Berndeutsch, die Sachen zu inszenieren hierhin.
Ja, sehr. Also schön ist beispielsweise gewesen, die Sache mit dem ausgestopften Gemschi. Das Gemschi ist an der Landesausstellung 1914 auf einem Gipsberg oben gestanden Verherrlichung fast vom Alpenclub, also zum zeigen, wie wichtig das ist. Und das Gemschi, das Arme, das leidet mindestens seit 30, 40 Jahren an massivem Haarausfall. Und von dem her ist nicht ganz klar gewesen, wo werden wir jetzt das stellen, bis wir realisiert haben, dass seine Körperhaltung so ist, dass man es eigentlich könnte auf Besucherseite stellen vom Steg. Und es schaut jetzt über das Geländer auf all die Sachen, fast wie eine Besucherin oder ein Besucher. Und das ist etwas gewesen, wo man einfach im Hader, was tun wir jetzt, das Tier herstellen, plötzlich auf die Idee gekommen sind, dass das eigentlich der perfekte Ort ist.
Ja, Gesa Schneider, ihr seid im Alpenclub gewesen, Jungmitglied, in ihrer Jugend, ihr Alpenclub Jugend. Und wenn ihr die Sache auch seht, das Faszinierende ist ja, jeder Gegenstand erzählt Geschichten, die einmal die eigene Biografie an die eigene Kindheit oder Jugend erinnern.
Ja, das ist eben der andere Aspekt. Also dann sieht man die Dinge auf einmal wieder und erinnert sich an ganz viele Sachen. Also wenn man die Haken sieht und die einzelnen Objekte, Sachen oder an Bivouacs, die man erlebt hat, an Touren, die man gemacht hat, die kommen einem dann auf einmal wieder in Erinnerung. Man sieht auch, wie das Material, also man kann das auf der Materialebene anschauen und sagen, oh, das hat sich jetzt aber verändert, oh, das ist aber alles viel besser, viel leichter, viel eleganter geworden oder umgekehrt, kann man sagen, oh, das hat sich ja in der Form seit 100 Jahren kaum verändert. Das ist ja immer noch gleich. Also das ist eine Ebene, die total Spaß macht.
Beat Hechler, jetzt gibt's ja die Rundgänge, die 11 thematischen Rundgänge, wo man am Anfang so eine Zettel mit einem Karabinerhaken zusammenbunden kann, mit auf den Weg nehmen. Wie funktionieren die Rundgänge?
Wir haben uns einfach überlegt, dass wenn wir 1200 Objekte auslegen, dass das schon ein bisschen eine Überforderung ist, sich jetzt wirklich mit all diesen Gegenständen zu beschäftigen. Und das ist das eine. Und so, also, dass wir uns etwas überlegen müssen, wie kann ich die Menge so ein bisschen portionierter, kleiner machen. Und das andere, dass natürlich die Gegenstände so ein bisschen wie Zeugnisse sind für verschiedenste Themen, die uns hier im Haus interessieren. Also die Überlegung, können wir durch die Auslegeordnung von Gegenständen so wie unsere Themenagenda ausbreiten, von dem, was wir auch in den nächsten Jahren vorhaben. Und die Kombination von dem Gedanken, das Angebot kleiner machen und thematisch schliessen, sind jetzt die Touren, dass wir 11 Touren gewählt haben, wo ein Thema vorgeht, wie eine Themenspur, so einen roten Faden, einen thematischen durch die Gegenstände. Und dass so eine Tour einfach an 10, 11 Objekte herführt, also ganz wirklich einen kleinen Teil auswählt und dort aber auch noch eine vertiefte Information dazu gibt. Das kann dann heissen, dass ich bei einer Klimatour eben an einen Gletschereisbohrer geführt werde oder an ein Bild, wo in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielt. Also, dass ich einfach eine Lesehilfe habe, die sich auch an meinem eigenen Interesse orientiert.
Grossvater, nein, bitte, mach's nicht. Erklär den Leuten die Berge heute nicht. Grossvater, nein, ich bin dagegen, dass du allen Leuten die Berge musst sagen. Schweig jetzt, Grossvater, komm heim. Grossvater, sonst geh nicht allein. Und das nächste Mal bleib ich daheim. Grossvater Schär steht auf dem Gipfel mit seinen fremden Leuten und zeigt in seinen Bergen. Was mich stört, das stört ihn nicht. Er fuchtelt mit seinem Stecken wild in der Gegend umeinander. Er kennt jeden Spitz und jeden Grat und kennt jedes Horn und jede Wand. Komm hey, Grossvater, lass mich gehen. Nichts ist. Er hat mich fest daran. Mo, lass mich gehen. Lass los. Nichts ist. Er hat mich fest in seiner Hand. Grüß Gott, Schär ist mein Name. Ha, ja, so. Ihr seid heute das erste Mal hier hochgekommen. Ja. Yeah. Und die Berge, kennt ihr sie ein bisschen? Ja, Schär kennt jeden Hocker hier. So, schaut dort, der Eiger links und die Eigerwand. Ja, ja. Schon manche liebe Kameraden hat dort sein Leben müssen lassen. Dort, rechter Hand, das ist der Mönch, und dort daneben schaut. Gaut. Breit und wunderschön. Das ist unsere Jungfrau. Ja, sie ist ganz nach und scharf wegen dem Föhn. Und der Tier, schau, Martin, schau, der kleine Tier, das ist die Männchenflur. Der Zattelhorn, das Gespaltenhorn, das Frommberghorn, das Kindbettihorn, das kleine Nesthorn und der Suckiturm. Und hier, nein, da, nein, dort links, mehr rechts, dort. Schaut, schau. Güttlassen, Petersgrat und Damastock und ebene Flur. Dort, schaut die Nase, der Rücken, das Vödel, der Höck. Und schaut die Gringe dort hinten, Schaflägerstück. Und hinter uns, der Chasseral, der Mont Soleil. Grossvater, komm doch jetzt, wir wollen jetzt heim. Das Weisshorn, das Schwarzhorn, das Grünhorn, das Rothorn, das Silberhorn und das Rosenhorn. Und das Breithorn, das Grosshorn, das Schreckhorn, das Stockhorn, das Schildhorn, das Dannhorn, das Albrechthorn und das Augstmatthorn. Und Bondergrinde, Bonderalp und Bonderspitz. Hey, du Grossvater, komm doch jetzt. Schau. Das Schafhorn, das Hundshorn und der Ochs, der Aff und die Maus und die Katz und das Rinderhorn und das Kinderhorn. Die sieben Hengste, die Sichel und der Hammer und dort, schau, mein lieber Gant, der Scheibengutsch und die Schrattenflur. Der Rabenberg und das Steinschlaghorn und die Birre und das Morgen und das Mittaghorn. Grossvater, ich habe Hunger, ich will gehen. Nichts ist, Martin, jetzt bleibst du da, woher du willst. Bleib, mach nicht zu kalb, schau. Das Doldehorn und Blümlisalp. Dort geht's über die Gemmi. Die Erdwehrleuker wart. Grossvater, komm jetzt, ich wäre parat. Palmhorn Altels. Dort bin ich manchmal oben gsi. Und dort der Engel wild, der Strubbel vis-à-vis. Vordran, der Niesen, stolz und spitz und breit. Schau, siehst du das Bähnli? Schau, wie es hochgeht. Der Spitze dort, der Gabelspitz. Hey, schau, wer kommt. Gott Wilke Fritz. Scher Ernst, du hier, wie geht's? Salü. Oh, weisst du noch auf dem Pitz, Malü? Ja, gell, Fritz? Schau dort, das Dündenhorn. Und die Freundenhütte, das Freundenhorn. Und hier, nein, da, nein, dort links, mehr rechts. Dort, schau, Fritz, schau. Beutlassen, Petersgrad und Dammastock und ebene Flur. Dort, siehst du die Nase? Der Rücken, das Vödel, der Höckel, siehst du die Gringe der Dinge, die Schaflägerstücke. Und hinter uns, der Chasseral, der Mont-Soleil. Grossvater, Ehrenwort, jetzt komm doch hin. Schau, Wetterlatte, das Wetterhorn und das Nadelhorn, Stecknadelhorn und das Schingelhorn und das Schingelochtehorn. Dort, Dangdümidi, heftige Zänge, dort, Engelshörner, Grand Combang, der Mont Blanc, dort, und Monte Rosa, schau, der höchste vor Schweiz. Grossvater, ich geh jetzt auf mit dem Fritz Schwieg. Martin, schau, der Tüffelspitz. Er fuchtelt mit seinem Stecken wild in der Gegend umlang, und er kennt jeden Spitz und jeden Grat und kennt jedes Horn und jede Wang. Und wenn ich heute in die Berge gehe, und wenn ich heute hier oben stehe, steht Scher Ernst wieder nebendran.
Sie hören das Stadtgespräch auf dem Berner Kulturradio, ein Stadtgespräch aus dem neu eröffneten Alpinen Museum. Der Museumsdirektor, Beat Hechler, nimmt uns mit auf eine Wanderung durch die Ausstellung «Berge versetzen».
Ja, wir sehen nach ein paar Metern hier eine Auslegeordnung von Sonnenbrillen, Skibrillen. Und die Skibrillen, wenn man die von weitem anschaut, sie erinnern so ein bisschen an Flügelkrawatten oder an Schmetterlinge. Es gibt so Schmetterlingssammlungen, wo die Schmetterlinge mit der Nadel aufgespießt sind. Mich persönlich erinnern die Brillen so aus den Mitte 60er Jahren. So eine eigene Skischulerlebnis, wo man in Adelboden, wenn die Sonne war, irgendwie auf der Engstligen Alp und sehr hell war, dass wir als Kinder so insektenartige Skibrillen hatten, mit so eckigen Formen und einem Schletzgummi um den Kopf herum. Und ich habe die jetzt hier in der Sammlung wieder angetroffen, in ganz vielen Variationen, die auf irgendwelchen Wegen da ins Museum gekommen sind.
Ihr erinnert mich selber auch noch an Kinderfotos von mir auf dem Skifahren, oder? Zu Mürren, wir waren auf der anderen Seite, mit so einer roten Brille, die ist jetzt hier nie, aber wirklich fast das Insektenartige, oder? Wo man nachher, und mit dem Gummi, der immer so geklemmt hat und gespickt hat, oder? Frau Schneider, habt ihr auch so eine Sonnenbrille gehabt?
Nein, also so eine, ich hatte die, so diese Gletscherbrille wie in den 80er Jahren, die war so weiß und hatte so eine verglaste, also wie sagt man, beschichtete, reflektierende Oberfläche. Mich erinnert das jetzt gerade total, also die ganze Auslegeordnung, das ist ja auch total spannend, weil das sind ja lauter so nach Ähnlichkeiten sortierte Dinge. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel auf Google Images geht und Sonnenbrille eingibt, hat man eben auch diesen Effekt. Und deshalb ist das, wenn man jetzt von der Wissens, also so von den Veränderungen in der Art und Weise, wie man mit Wissen und mit Bildern umgeht, ist das natürlich jetzt ganz toll, weil das ist, im Prinzip funktioniert das auch wie Google Images, also können sich ganz viele junge Kinder und so weiter damit sofort identifizieren und verstehen sofort, wie das Ganze funktioniert. Von dem her ist es dann auch wieder sehr zeitgenössisch.
Ein schöner Gedanke, habe ich mir gar noch nie überlegt, aber das stimmt, wenn ich auf Bilder gehe und dann habe ich gerade alle die Bilder auch auf dem weißen Hintergrund, das ist wirklich so die
Ästhetik. Wir sind wieder in einer Zeit der Analogien und das finde ich gerade so spannend.
Und das Interessante ist ja auch der Blickwinkel, den wir haben, weil wir sind oben. Wir stehen nicht davor und schauen dran her, sondern wir gehen auf den Steg rauf, wo die Lehrwerkstatt gebaut hat, wo wir oben runter schauen. Es gibt uns wie einen anderen Blickwinkel.
Das ist sehr wichtig gewesen. Einerseits natürlich auch zum Besucher und das Objekt quasi voneinander zu trennen. Also, ein bisschen Distanzhalter, wo uns auch dazu dient, dass die Objekte jetzt zum Anschauen sind und nicht zum Anlängen. Aber, andere Gedanken ist, dass wir damit auch den Weg können definieren. Und der Weg, der meandriert so durch den Raum, macht auch Haken und, erlaubt eigentlich Einblick auf die Gegenstände aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und es gibt Objekte, wo man aus einer Position nicht sieht, weil es wie verdeckt ist. Und wenn ich 5 Meter weiter laufe, plötzlich quasi wie durch, fast wie bei den Bergen, also ich sehe durch eine Lücke durch, erscheint wieder etwas Neues. Und es gibt ja berühmte Berge wie das Matterhorn, wo es Leute gibt, die das Matterhorn nicht erkennen, wenn sie es von der Rückseite anschauen. Und das finde ich an sich auch ein spannendes Phänomen, dass man einen Gegenstand oder einen Sachverhalt von verschiedenen Seiten muss anschauen, um ihn wirklich zu erfassen.
Gehen wir weiter.
In der Sammlung vom Alpinen Museum sind auch Hüttenmodelle von SAC-Hütten. Das hat damit zu tun, dass das Haus unter anderem vom SAC-Sektion Bern gegründet worden ist. Die Hütten, das sind wirklich so Spielzeughäusle, kommt es einem vor, Babystubenartig, hat man gemacht, zum Teil in der Planung, wenn in der Sektion das besprochen worden ist oder ein Ausbau geplant worden ist. Und wir haben jetzt hier in der Ausstellung auch Grünhornhütte, das ist eine von den ältesten Hütten vom SAC, die es heute noch gibt. Die soll jetzt zu einem Museum umgewandelt werden. Die ist im Glärnischgebiet, okay. Also Kanton Glarus. Ja. Und was mich sehr gefreut hat, dass nach der Eröffnung ein Glarner Journalistin da war, die eigentlich die ganze Auslegeordnung an der Grünhornhütte festgemacht hat. Und das scheint mir insofern bedeutsam, dass man eigentlich in dieser Auslegeordnung gerne auch Sachen sucht, die man selber einen Bezug hat dazu. Also dass die Glärnisch, oder die Grünhornhütte, wie sie jetzt eben da ist, so quasi der Grund ist, eigentlich von Glarus jetzt hierher zu kommen und die Ausstellung auch anzuschauen. Und ich glaube, im Kleinen geht es natürlich alle so, dass wir eigentlich in diesen Objekten drin gewisse eigene Anteile möchten erkennen und das eigentlich der Gegenstand plötzlich wertvoll macht. Und das ist vielleicht auch wieder etwas, was mit diesen Perspektiven zu tun hat. Also es ist schwierig, eigentlich objektiv über diese Sachen zu reden, sondern eigentlich nur die Summe von diesen subjektiven Sichtweisen, gern so etwas wie etwas Objektives.
Ich habe gerade eben diese Kletterschuhe gesehen, die 223, die gibt's jetzt gar nicht mehr, aber das waren meine ersten Kletterschuhe so Mitte der 80er Jahre und dann ist mir gerade wieder in den Sinn gekommen, wie die aussahen, wie die sich angefühlt haben, wie die gerochen haben und wo ich mit denen auch geklettert bin in Neuchâtel. Ja.
Es ist schon faszinierend, wie das Erinnerungen aus das Geschichten erzählen wirklich funktioniert mit dieser Auslegeordnung. Weil, wenn ich jetzt auch hier die Hütten anschaue, dann sehe ich natürlich auch, ja klar, da erinnere ich an meine letzte Nacht in den SAC-Hütten, oder? Und wie sich das eben auch im Laufe der Zeit halt auch in den Hütten selber auch verändert hat.
Sehr. Also ich habe am letzten Sonntag in der Ausstellung erlebt, dass mir ein Besucher gebeten hat, bei einem Hüttenmodell völlig ausnahmsweise einen Deckel von so einer Hütte abzuheben, weil sich herausgestellt hat, dass sein Grossvater das Hüttenmodell gebaut hat. Und das mit dem iPhone hat wollte fotografieren, wie das in dieser Hütte ausgesehen hat. Und das ist irgendwie so eine schräge Kombination von verschiedensten Zeiten von dem Grossvater und das Modell und das iPhone, und dann das Bild festhalten. Und ich denke, es trifft etwas, es sind Schichtungen, oder? Es sind zeitliche Schichtungen, wo in diesen Objekten drin sind, aber auch im Erleben und in den Bedeutungen, die wir diesen Sachen geben.
Dann gibt's ja die Möglichkeit, ich stelle mir vor, wenn jetzt ein indischer Tourist sich die Ausstellung anguckt, dann kriegt er natürlich gerade den Blick des Ethnologen und schaut sich die Gestelle, die und sagt, oh, wie lustig, was die Schweizer alles so machen in ihrer Freizeit, und kriegt wirklich diesen ethnologischen Blick und vergleicht diese Objekte und schaut sich viel mehr an, sind die schön oder nicht schön, und nicht so sehr die Funktionalität und die Erinnerung. Und das finde ich halt wieder toll, dass man das auch so anschauen kann.
Ja, wenn man das jetzt auf die andere Seite drehen und nochmal auf die grosse Skisammlung schauen, hat es da ein Skipaar, das 428. Das sind Holzlatten, recht lang, dunkel, mit ein paar brüchigen Lederriemen dran. Und vorne auf der Schaufel, auf dem Spitz, sind von Hand eingekratzt zweimal ein H. Das sind Ski vom Hermann Hesse. Der Hermann Hesse ist viel wandern, ist auch Skifahren oder Skiwandern. Und da stellt sich vielleicht noch eine Frage, die wir in dieser VIP-Tour auch anschneiden. Ja, was ändert das denn eigentlich, wenn das am Hermann Hesse seine Ski sind? Also, tue ich mich jetzt fast ein bisschen verbeugen davor oder eben gerade nicht? Oder ja, ändert das etwas jetzt an der Bedeutung, dass wir die haben? Oder sind es einfach gleich Holzlatten? Es hat mal ein Kulturwissenschaftler in einem Vortrag sehr provokant formuliert. Wenn ich auf einem Brockenmarkt Zahnbürste von Adolf Hitler angeboten werde, ist sie nachher plötzlich viel wertvoller? Oder was hat sie eigentlich denn für eine Bedeutung, als wenn sie jetzt irgendjemandem gehört hat? Also ein super banaler Gegenstand, der dort durch Benutzung von der Person plötzlich eine ganz andere Bedeutung überkommt. Und es hat ein paar Gegenstände in dieser Ausstellung drin, wo so einen Bezug haben, vom Uli Steck, ein Kletterschuh, aber nur eine Schuhe. Wie sinnvoll ist es, eine Schuhe zu sammeln und nicht zwei Schuhe? Und das sind vielleicht auch so Überlegungen, die sich im Sammeln von diesen Gegenständen anreichern.
Was löst bei euch aus? Denkt Tai Chi vom Hermann Hesse, wo da unten sind?
Ja, das ist ja wie bei den Objekten auch von Marilyn Monroe, wenn die dann versteigert werden, die Pelzmantel oder von Marlene Dietrich. Und hier hat man halt die Skier von Hermann Hesse. Das sind halt Gegenstände, die eine andere Aura haben, weil man sie mit einer bestimmten Person verbindet und noch Bilder dazu hat und Texte von der Person kennt. Also bekommen die noch eine andere Tiefenschärfe. Und ich finde das jetzt witzig, dass auf jedem Ski ein Haar steht. Also ist es einmal Hermann und einmal Hesse? Oder ist das nur Hesse? Oder hat er diese Doppelpersönlichkeit, die sich in den zwei Skiern äußert? Also das fand ich jetzt noch interessant.
Und man sieht die leicht fleckige, dreckige, zusammengelegte Decke. Das ist ein Bauflies. Man sieht schnell mal, das ist eigentlich nichts Wertvolles. Wenn man das ganze Flies würde auffalten, gäbe das eine grosse Fläche von 30, 40 Quadratmeter. Das ist ein Flies, das am Gemstock-Gletscher bis vor kurzem in Andermatt dazu dient hat, den Gletscher in den Sommermonaten vor dem Abschmelzen zu schützen oder den Abschmelzprozess ein bisschen zu verlangsamen. Wir haben den Gegenstand frisch angefordert und von diesen Bergbahnen überkommen für die Ausstellung. Um damit vielleicht zwei Fragen auch zu zeigen, also dass es nicht nur ein Objekt sind, wo man gerade ansieht, dass sie kostbar sind, also das ist eher vielleicht etwas, was man mit Mulden würde schmeissen, aber durch die Bedeutung, die es hat, das Phänomen, wir uns die Frage gestellt haben, gehört das nicht eigentlich in das Haus rein? Und dass wir damit auch natürlich das Thema von der Klimaherausforderung im Alpenraum auch ist mit der Frage stellen, wie gehen wir überhaupt als Museum mit dem um? Was heisst das überhaupt für die Sammlung? Was für Gegenstände können das überhaupt einfahren? Ein Prozess, wo über Jahre, Jahrzehnte läuft und wo eigentlich materiell fast nicht spürbar ist, weil es sich eigentlich durchs Verschwinden auszeichnet. Gefunden, das ist ein adäquates Objekt.
Wir machen hier eine kurze Pause, so einen Rast, wo wir dann noch ein bisschen vertieft auf das Fleiss eintreten können. Ich würde gerne aber zuerst noch, wie ist jetzt das thematisch hier eingeordnet? Das ist ja ein sehr zeitaktuelles Thema, wo es um Klimaerwärmung geht, wo es um das Thema Gletscher geht. Habt ihr hier in die Sektion Eis da?
Ja, es ist ein bisschen weit, es ist ein kleiner Findling, oder wo einfach jetzt mal so, wo von uns her da abgelagert worden ist. Es steht im Bereich drinnen von Gletscher, so Bergpickel, also im hochalpinen Bereich ist man früher mit Stöcken in Berge gegangen, wo einerseits Bergstock gewesen sind und andererseits Pickel, um sich im Eis und Gletschereis können fortzubewegen. Es hat auch noch ein paar Laternen, wo nicht mit Batterie nur funktionieren, sondern auch noch mit Kerzen. Also es ist so in einer Kombination so früher alpinistischem Gerätschaft, wo aber im Hochalpinen angesiedelt
das
ist aber dran ist noch der Wachs, da kommen wir wieder Erinnerungen, aber die Skihe müssen wachsen. Und immer die Diskussion, sind wir jetzt der Orange oder der Silbrige, wo Silbrige dungen nachher den Ski besser ausgesehen. Hat er auch gewachsen, da oben?
Ja, also der Silbrige kann ich mir auch gut. Ich habe immer so einen Toko, so einen Dreier da eben. Genau. Man sieht es dort gerade, so Rot, Silber und Orange. Und, meistens hat es mit Dunkel hat es nicht viel genützt, dass es immer der Nassschnee so oder so klebt. Hat
gleich geklebt, oder? Das heutige Stadtgespräch, das kommt direkt aus dem Alpinen Museum Bern. Zusammen mit dem Beat Hechler und der Gesa Schneider wandern wir durch die Ausstellung Berge versetzen. Gesa Schneider, an der Vernissage hat er auf das Bild vom Fotograf Zeljko Gataric Bezug genommen. Ein Bild, das zum Langzeitprojekt gehört. It's not my horizon, but I belong here. Das Bild zeigt der Rhonegletscher im Februar 2011. Es dokumentiert die scheinbar aussichtslose Aktion, den Gletscher mit Filz abzudecken, um ihn vor dem Schmelzen zu retten. Es zeigt Verhüllung und Wandlungsprozess von einem sterbenden, in sich zusammenschmelzenden Gigant. Gesa Schneider, was fasziniert euch an diesem Bild?
Es sind ja ganz viele verschiedene Aspekte. Zum einen ist es faszinierend zu sehen, wie die Natur sich verändert und wahrscheinlich auch durch uns bedingt verändert. Zum anderen diese ganz kleinen Menschen, es gibt einfach auch diesen Größenunterschied, die dann versuchen, diesen Gletscher fast wie ein Lebewesen zu schützen. Also dieser Gletscher kriegt natürlich auch, weil er sich bewegt, weil er sich verändert, etwas Lebendiges. Und zum Dritten ist es halt sehr spannend zu sehen, dass Zeljko Gataric ist jetzt halt, also die Berge haben nichts, was nur der Schweiz gehört. Und die Identität und der Bezug zu den Bergen ist nicht einer, der nur schweizerisch ist. Und er ist halt mit etwa mit 10 in die Schweiz gekommen und hat sich sehr, sehr stark für diese Berge begeistert und faszinieren lassen und auch anstecken lassen im besten Sinn. Und deshalb ist dieses Projekt halt auch wieder ein etwas, was identifikatorisch funktioniert.
Was ist das, wenn Menschen ein Gletscher mit Tüchern abdecken, um vor dem Schmelzen zu bewahren? Das ist ja fast wie irgendein Schutzmechanismus oder eine Schutzreaktion, aber auch irgendwo eine Verzweiflungsreaktion.
Ja, bestimmt auch, bestimmt auch. Ich kann jetzt da gar nicht so genau präzise antworten, aber faszinierend ist halt, dass es einerseits etwas hat wie von einer Kunstaktion, wenn man an die Bilder von Christo denkt, aber hier ganz konkret eine praktische Maßnahme ist, um diesen Gletscher zu schützen. Und sicher auch eine Verzweiflungsaktion, aber Wissenschaftler würden sagen, nein, das funktioniert tatsächlich. Also es ist nicht nur eine Verzweiflungstat, sondern tatsächlich eine Maßnahme, um die Berge oder um die Gletscher zu schützen.
Beim Christo kommt ja eine ästhetische Dimension rein, oder? Darum ist ja hier ganz nah an einem Ort, wo der Christo angefangen hat, in der Kunsthalle, schaut auf der Strasse. Hier ist es ja gleich, nicht unbedingt Ästhetik, aber gleich jetzt etwas Faszinierendes, dass man heranschaut.
Ja, weil das ist etwas, das hat etwas, etwas Befremdendes oder etwas Schräges, etwas Überraschendes, dass man dann zweimal hingucken muss als Betrachter und dann gleichzeitig wird ja auf dem Bild das Ganze noch einmal dokumentiert mit einem Fotografen, der das fotografiert und diese, wie es heißt, fast aussichtslose Aktion und diese unterschiedlichen Größenverhältnisse auch zu beobachten, ist nach wie vor sehr, soll ich sagen, nicht nur für die Imagination anregend, sondern eben es funktioniert auf der ästhetischen Ebene, aber auch immer wieder als praktische Handlung in den Bergen.
Beat Hechler, was ist es für euch, wenn Menschen Gletscher von Anfang an abdecken? Ist es das wollen behüten auch ein
bisschen? Ja, also gerade wenn man jetzt neben dieser Decke auch noch schaut, hat es ein paar Bilder, wo Gletscher zeigen oder wie Menschen im späten 18. Jahrhundert mit langen Stöcken über Gletscher aufsteigen. Ich glaube, die Faszination an diesen Bergen und an dieser Eiswelt, auch das Grosse, das Grossmaßstäbliche, wo der Mensch sehr klein drinnen ist, das hat eine grosse Tradition und ich glaube, dass das Schützen auch so ein Reflex ist, sich halt auch das Grosse irgendwie zu erhalten. Abgesehen mal von ganz vielen auch touristischen Aspekten, dass man natürlich auch Ort, so überlebenswichtig ist, dass da am Schluss nicht nur noch ein Schutthalden ist, sondern dass man sich das kann erhalten. Aber ich kann das sehr nachvollziehen, dass die Faszination, also die teile ich auch, und dass man dort nicht einfach möchte, wie tatenlos nebendran stehen und zuschauen, wie das einfach weggeht.
Ist auch ein bisschen schlechtes Gewissen dabei.
Ja, das kann sein, im Sinn von sich selber auch verantwortlich fühlen für das, was passiert und dass man dort wie quasi etwas möchte, in die andere Richtung unternehmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es, oder es ist mir zumindest nicht bekannt, dass die Verhüllungsaktionen auch so fast einen partizipativen Charakter haben. Also bis jetzt sind das meistens sehr technische Vorgänge, wie das beschlossen und angewendet wird, Leute, die das einpacken. Aber das, vielleicht kommt das noch, dass sich ganze Bevölkerungsgruppen daran beteiligen, an Gletscher einzupacken. Das wäre gar nicht so eine schlechte Idee.
Und man deckt sie ja auch zu, also man bettet sie ja auch wie so, um gute Nacht zu sagen dabei. Und das Spannende ist ja auch, eigentlich haben ja Gletscher eine andere eigene Zeit. Also normalerweise dürften wir das gar nicht sehen, das Schmelzen oder das sich bewegen. Und auf einmal können wir es mit bloßem Auge sehen. Und das ist halt auch das, was für Menschen jetzt faszinierend ist, dass man das dann auch mit diesen Decken dem Einhalt, also zumindest das ein bisschen aufhalten kann.
Wenn ich mir da her schaue, habe ich gedacht, was ist denn das da oben, der drehende Gegenstand? Ist das wie wo man einen Garten spritzt oder was? Aber jetzt ist es klar, das ist ja ein dauerlicher Skilift, den wir haben, oder? Genau. Nebendran der rote Skiliftbügel und dann nachher, das ist auch ich glaube, irgendein alter Tauerlift, oder?
Genau, das ist der Poma-Lift. Das ist ein polnischer Konstrukteur gewesen, der in die Schweiz gekommen ist und der in der Schweiz gelebt hat. Es gibt da ein paar Orte in der Schweiz, wo es die Pomalski oder Poma-Lift, wo es die noch gibt. Ein so ein Ort ist in Saint-Luc. Und da gibt es einen ganz steilen Hang. Man hat die Lift vor allem in sehr direkter Linienführung können bauen und in einer Steilheit, wo es einem manchmal fast schwindelig wird. Und es gibt hier zwei Stellen, wo, wenn es jemand vom Lift geht, meistens der mit relativ nicht ganz harmlosen Folgen zum Teil. Aber selber habe ich die Erinnerung als Kind auch an so einen Tellerli-Lift, dass ich zu wenig schwer gewesen bin und es mir an einzelnen Stellen dann angelüpft hat, samt dem Teller. Und ich glaube, es löst recht viele Erinnerungen auf. Aus bei einer Generation danach, was mit dem Lift alles möglich war.
Ich glaube, in Arola gibt es vielleicht auch noch so einen, vielleicht auch in Pfalz. Ja, also und in Chandolin war der, also der ist abgeschafft worden, weil das war, glaube ich, der gefährlichste Tellerlift ever. Der war so steil und der hat einen wirklich über Meter hinweg in die Luft gezogen. Aber den haben sie, glaube ich, abgeschafft, ja.
Ja, dann gehen wir weiter.
Hier haben wir eine Auslegeordnung von Schneckenhäuschen. Wenn die fein säuberlich durchnummeriert, auch wenn die Schneckenhäuschen eigentlich alle mehr oder weniger gleich aussehen. Wenn man die Legenden anschaut, in unserem Tourenführer, dann werden die als Kühe beschrieben, als Spielzeugkühe. Es ist eigentlich ein Spielzeug, also in einer Zeit, wo Kinder mit dem gespielt haben, was nicht die Finger gekommen ist. Und wenn sie halt in den Bergen gewesen sind, dass dann die Schneckenhäuschen eben auch Kühe gewesen sind, liegt irgendwie auf der Hand. Wir haben einfach schon mehrere Reaktionen oder Reklamationen gehabt, dass Leute sagen, die Legenden ist falsch, das sind doch Schneckenhäuschen und nicht Kühe. Und das finde ich auf eine Art auch noch symptomatisch, also jetzt in der heutigen Zeit. Es ist natürlich auch verwirrlich, dass die Tannenzapfen und die Schneckenhäuschen jetzt in einem Kontext drin eben ganz etwas anderes gewesen sind für die Kinder, die mit dem gespielt haben, in einer Zeit, wo es auch noch keine grosse Plastikspielzeug gegeben hat.
Was sind denn die Objekte daneben? Ich erkenne die gar nicht.
Also das sind jetzt Holzstücke, wo beschnitzt sind und wo in dem Sinn jetzt effektiv Kühe sollen darstellen. Also das ist dann schon ein bisschen vom Design schon ein bisschen weiterentwickelt. Man sieht hier dann auch eine Kuh, wo sogar noch hinten noch ein Schwanz angefügt ist. Oder eine, wo quasi der Melkschemel auf dem Kopf hat, also wo geschmückt ist. Und es hat sogar eine Kuh darunter, das 984, das ist so ein Kistli, eigentlich fast eine rechteckige Kuh, wo man noch ein Schieberli auftun kann und dann kommt ein Kalb raus.
So schön.
Beat Hechler, wir sind jetzt am Schluss, am Ende von unserem Rundgang an diesem Mittwochmorgen im Alpinen Museum. Jetzt kommen schon ganz viele Leute ins Museum rein. Ihr habt vor ein paar Monaten die Leitung von diesem Haus hier übernommen. Was hat euch an dieser Aufgabe gereizt?
So, einerseits habe ich die Berge gern, ich bewege mich gerne in den Bergen. Das ist schon mal eine Voraussetzung, glaube ich, dass man sich in ein alpines Museum wagt. Aber es war sicher die Chance gewesen, jetzt ein Haus können auch neu aufzusetzen. Und das ist etwas, was nicht so viel gibt. Also wir sind uns gewohnt, dass neue Museen gebaut werden oder neu eingerichtet werden. Aber dass man die Chance hat, eigentlich über 100-jähriges Haus eigentlich mal so wie ein Reset zu machen und das mitzunehmen, was wertvoll ist und andere Sachen ganz neu einrichten und denken, das hat man jetzt da können und das finde ich eine ganz tolle Herausforderung.
Was sind für euch die Rahmenbedingungen gewesen, die ihr müssen stimmen, dass ihr gesagt, ihr wagt das Experiment?
Also das Tolle ist einfach, dass der Stiftungsrat, die Trägerschaft von diesem Haus, sich ganz hinter das neue Konzept gestellt hat. Und das neue Konzept ist primär mal, dass jetzt auch so ein bisschen die Gegenwartsausrichtung, dass es keine Dauerausstellung mehr muss haben, dass man eigentlich frei mit Projekten kann arbeiten kann. In dem Sinne auch, dass man wirklich alles darf auf den Kopf stellen, dass es nicht einfach nur Kosmetik muss bleiben. Und wenn natürlich die Unterstützung so da ist und die Organisation, die hinter dem Haus stehen, am gleichen Strick in die gleiche Richtung ziehen, dann hat man auch die Chance, dass man das wirklich auch umsetzen kann. Und das ist natürlich toll, dass man in so kurzer Zeit eigentlich so viel kann bewegen und das auch wirklich machen. Und nicht nur ein Konzept schreiben, sondern wirklich machen.
Doch ist es eine Zitterpartie gewesen, ob die Gelder zusammenkommen, dass es wirklich gemacht werden kann. Hat sich bis dato das Alpine Museum dort zu wenig an die breite Bevölkerung gerichtet, dass es so lange müssen bibbern, bis man das Haus wirklich auftun konnte?
Ich habe das Gefühl, dass das Museum seine Aufgabe in der Vergangenheit sehr ernst genommen hat und auch eine qualitativ hochstehende Arbeit gemacht hat, aber dass es so eine gewisse Innenorientierung gegeben hat, also dass man aus der Sammlung herausgedacht hat, sich stark um zum Teil sogar eigene Forschungssachen unternommen hat, sich mit sich selber auch beschäftigt hat. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass es ein grösseres Publikum kann verstehen, wieso dass es so einen Ort braucht und was man da kann erleben kann, dass man sich auch mit dem Publikum aktiv auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist jetzt etwas gewesen, was es wirklich jetzt gebraucht hat, wo jetzt mit dem neuen Konzept mehr soll kommen und wo man, glaube auch unter den alten Vorzeichen auch nicht mehr einfach so hat können machen. Also es hat jetzt quasi die Pause, das Umbauen im wörtlichen Sinn, oder? Von Wänden anders streichen und rausräumen und einfach mal lüften und einfach all das. Ich glaube, das braucht's und ich glaube, das braucht jede Institution. Wir müssen es eigentlich fast institutionalisieren, dass sich Museen mindestens alle 20 Jahre mal müssen, richtig durchlüften.
Also schnell reinverstanden, es sollte man ein bisschen aufräumen in den Schweizer Museen.
Oh, das ist eine große Debatte. Ich finde, grundsätzlich kann man schon sich die Frage stellen, also die Dinge in Bewegung zu halten, heißt eben auch, dass man nicht mit sich mit dem Status quo zufrieden gibt, sondern dass man über das, was man tut, auch immer wieder nachdenkt und sich die Sinnfrage stellt. Und ob das jetzt mit Aufräumen oder mit Durchmischen oder mit Lüften oder wie auch immer dann zu tun hat und wie das umgesetzt wird, muss man, glaube ich, im Einzelfall dann entscheiden und nicht pauschal.
Jetzt reden wir ja von dem Kulturinfarkt. Ihr habt das Buch vorher noch gesehen von Pius Knüssel. Ihr habt heute Abend, glaube ich, ein Podium mal zu diesem Thema inne. Wenn ihr jetzt im Hinblick oder im Hintergrund auf den Kulturinfarkt, hat es denn noch Platz, so ein Museum, so ein thematisches Museum? Wir haben vorher auf dem Durchgang schon davon geredet. Aber jetzt einfach in Bezug auf den Kulturinfarkt. Haben Museen wie ein Alpines Museum in der Schweiz eine Berechtigung?
Ja, das sind ja zwei, also für unterschiedliche Debatten. Also es geht ja zum einen um die Dinosaurier, also große Institutionen, wo sich die Frage stellt, die verschlingen, ich spreche jetzt mal etwas klischiert, verschlingen so und so viel Geld und generieren nur so und so viel Publikum. Gibt es da dann eine Legitimation, auch wenn es das in so vielen Städten gibt, Beispiel Opernhäuser etc. Und das andere ist, wenn kleine, flexible, dynamische Häuser, wie jetzt auch das Alpine Museum, neu auf dem Markt, und ich spreche jetzt wirklich mal diese ökonomische Sprache, neu auf den Markt drängen, gibt es da eine Legitimation? Also natürlich gibt es die erstens, weil man immer auch von den Inhalten sprechen muss, wie relevant ist es, und zwar nicht nur jetzt auf der finanziellen Ebene, sondern auf der Ebene, was bewegt es bei den Leuten und was regt es an? Und das kann man nicht immer nur in Publikumszahlen definieren, sondern auch in eben Identitätsfragen. Und das Zweite ist, dass das Alpine Museum ja jetzt ganz konkret sagen kann, ja, aber wir haben Besucher. Wir haben 500 Besucher gehabt letztes Wochenende. Das heißt, die Nachfrage ist da. Und von dem her stellt sich die Frage dann auch gar nicht nach der Rechtfertigung oder zumindest anders.
Was hat die Diskussion um den Kulturinfarkt in der Öffentlichkeit oder in den Kulturkreisen aus eurer Sicht, aus eurer Wahrnehmung ausgelöst?
Ehrlich gesagt nicht so viel. Also ich habe unterschiedliche Facebook-Diskussionen verfolgt. Es wird zum Teil auch zum Knüsel-Bashing aufgerufen, was dann wieder ein sehr primitiver Reflex ist. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn man über Kultur spricht. Wenn man nur Kultur immer gleich mit Geld zusammensetzt, ist es falsch und bringt die Diskussion in eine völlig banale, weil oberflächliche Richtung, weil eigentlich macht es doch Sinn, Kultur auch mit Inhalten zu verbinden. Und Infarkt ist dann ein sehr, ein Begriff, den ich selbst mit Kultur nicht in Verbindung bringen würde.
Und gleich auch für euch, Beat Hechler, es ist ein Thema gewesen, das auch irgendwo immer wieder auch im Bezug, in Verbindung hier mit der Museen- oder Kulturlandschaft Bern natürlich gehört.
Ja, ich glaube, also die Sinnfrage zu stellen, wieso gibt es ein Museum, was hat es für eine Bedeutung, was möchte das Museum, was möchte es auch bewirken, das finde ich sehr berechtigte Fragen. Und ich glaube, Museen sind auch, also nicht ohne Gesellschaftsbezug entstanden. Ganz im Gegenteil. Also, man hat Sammlungen gegründet, weil da ganz handfeste Bedürfnisse hinter dran gewesen sind. Und ich meinte, ein Museum, wo, wie auch immer, zu einer Standortbestimmung kommt, muss wissen, wieso es existiert und was es leistet und was es mit dem Publikum verbindet. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage und etwas vom Normalsten, wo man sich auch nicht muss irgendeiner Form Angst haben davor oder abschotten. Und ich finde auch die Diskussion nur um Besucherzahlen ist viel, viel zu einfach. Aber gerade wenn man natürlich jetzt auch ums Geld kämpft, wie das Alpine Museum im letzten halben Jahr gemacht hat, ist eigentlich häufig die erste Frage, wo man gerade jetzt auch in der Politik damit konfrontiert wird, ist die nach den Besuchern. Und das Ziel ist natürlich, ein gutes Haus zu sein mit gutem Inhalt. Und wenn das wirklich gut ist, meint die, müsste es eigentlich auch dazu führen, dass man auch ein Publikum hat. Also bis zu einem gewissen Grad. Und dass man sich da dann nicht zu fest jetzt auf reine Zahlenspielereien dann einlässt.
Ich frage sich einfach, wie macht man denn das? Ein gutes Haus zu sein, dass man auch die Leute hat und dass es dann eben auch so ist, dass es zum Gesprächsthema, zur Selbstverständlichkeit wird, dass man am Sonntagmorgen ins Museum geht.
Ich glaube, es hat viel mit Kommunikation und mit Teilhabe zu tun. Also wenn das Museum etwas ist, wo man eigentlich nur als einen anderen Planet wahrnimmt, wo ich gar nicht recht verstehe, was dort passiert und wo ich keinen Bezug kann herstellen zu dem, was mich selber bewegt, meinte ich, ist wie eine Chance verpasst. Und das kann für alle Arten und Sparten von Museen gelten. Ob das jetzt Technik ist oder Kunst oder was es ist. Und umgekehrt meinte ich, ein gutes Museum ist etwas, wo die Kommunikation irgendwie möglich wird, wo ich mich selber drin, wo ich wie einen Referenzpunkt drin kann finden, wo etwas entstehen lässt. Und das etwas ist vielleicht gar nicht das, was die Kuratoren jetzt da nochmal reingeschrieben haben, sondern ich kann das für mich selber entdecken. Und ich glaube, das ist ein Bemühen. Also ich muss mich mit meinem Publikum auseinandersetzen und ich muss Formen finden, die das möglich machen. Und wenn man das schafft, ich glaube, dann ist die Chance sehr gross, dass das ein gutes Museum ist.
Ist es eine Frage von der Augenhöhe? Das Museum, dass es die gleiche Augenhöhe hat, manchmal schon wie das Publikum, das reinkommt.
Also heutzutage spricht man ja sehr viel von Teilhabe und Partizipation. Das heißt aber nicht zwingend, dass es immer die gleiche Augenhöhe ist, sondern es ist unterschiedliche Augenhöhen und man kann verschiedene Standpunkte einnehmen. Also ich glaube, dass diese diversen Blickpunkte, die alle legitim sind und eine Berechtigung haben, das ist entscheidend und nicht mehr so sehr eben diese hoheitliche Sichtweise. Und dann kann ich mich eben auch bereichern als Zuschauerin und sagen, oh, das ist eine interessante Perspektive und das ist auch eine und ich selbst habe einen Erkenntnismehrwert dadurch, dass ich im Museum bin oder war.
Beat Hächler, zum Schluss von unserem Gespräch, und jetzt haben wir so ein bisschen über die Sinnfrage vom Alpine Museum geredet. Wie versuchen die jetzt so in den nächsten paar Monaten euch in die Berner Museumslandschaft einzubringen? Also was erwartet ihr im Alpine Museum?
Es gibt bereits im Herbst gibt's einen Wechsel auf der Ausstellungsbühne da auf zwei Stockwerke. Berge versetzen ist dann fertig und es kommt Ausstellung von einem österreichischen Fotograf, von Lois Hechenbleichner, der im Tirol aufgewachsen ist, inmitten von Skigebieten, in der Nähe von Innsbruck. Und er hat nach Wanderjahren in der ganzen Welt, Vietnam, Laos, wo er überall war, hat er zurück aus Tirol und hat angefangen, eigentlich vor der Haustür fotografieren. Was macht eigentlich der Tourismus mit dem Tirol? Die ganze Erlebnisbewirtschaftung von den Alpen und Erlebnisindustrialisierung von den Alpen. Und hat das fotografiert in einer, ich meinte, eine recht drastische Art. Und wir möchten eigentlich ihm und seinen Bildern und seinen Objekten und Filmaufnahmen, das ganze, also zwei Stockwerke Platz geben. Und selber als Museum, wir sind nicht Alois Hechenbleichner, wir sind Bühne, die wir ihm bieten, als Museum das begleiten mit Veranstaltungen, um auch fragen, was passiert da in der Schweiz diesbezüglich. Was sind eigentlich die Akteure? Wie erlebe ich selber, wenn ich auf der Piste gegangen bin, Skifahren, die Kunstschneeproduktion und was da alles dazugehört? Also wir versuchen das ein bisschen einfach auch noch ein bisschen einzupflanzen in die Landschaft, wo wir da gerade sind und auch verschiedene Sichtweisen auf das Thema sichtbar werden.
Beat Hächler, Gesa Schneider, merci vielmals für das Gespräch. Die Ausstellung «Berge versetzen» die ist noch bis zum 26. August zu sehen. Und mehr Informationen zum Alpinen Museum gibt es auch online www.alpinesmuseum.ch. Das Stadtgespräch, das gehört ihr einmal im Monat, am Dienstag, am Nachmittag, um 5 Uhr, direkt vor dem Rabe Info. Und dort Wiederholung 10 Tage später, am Sonntag, am Vormittag, am 11 Uhr. Am Mikrofon sind mit dem Beat Hechle und der Gesa Schneider ist Roger Spindler gewesen. Habt eine gute Zeit.